Bevor es losgeht, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen neuen Stern-Podcast aufmerksam machen, der Ihnen gefallen wird. Er dauert nämlich nur 5 Minuten. Genau richtig, um ihn hier vor oder nach unserem Podcast zu hören. Wenn Sie wissen wollen, was im Berliner Politikbetrieb los ist und da auch mal hinter die Kulissen schauen möchten, dann hören Sie den 5-Minuten-Talk der beiden Stern-Politikchefs Veit Medik und Jan Rosenkranz. Die beiden nehmen sich montags bis freitags jeweils ein Thema vor und analysieren kurz und knackig, was sie aus den Hinterzimmern der Berliner Staatslenker und Staatslenkerinnen gehört haben. Hören Sie unbedingt mal rein. Der Podcast heißt 5-Minuten-Talk mit dem schönen Untertitel »Wir haben ja nicht ewig Zeit«. Und jetzt viel Spaß mit der Diagnose.
Am nächsten Tag ist sie aber morgens dann nicht aufgewacht, sondern hat weiter geschlafen. Sie haben dann irgendwann geschaut und dann war es wieder Abend und irgendwie waren schon fast 24 Stunden rum, wo sie aus Sicht der Eltern quasi nur geschlafen hatte. Man konnte dann aber tatsächlich gar nichts feststellen. Keine auffälligen Befunde, nur eben, dass sie kaum ansprechbar war. 2 Monate später etwa kam wieder so eine Episode, die wieder etwa 10 Tage dauerte. Und in den folgenden Monaten traten immer wieder solche Episoden auf.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Ulf Kallweit. Er hat eine Stiftungsprofessur für Narkolepsie und Hypersomnolenzforschung an der Universität Witten-Herdecke. Was das genau bedeutet, erklärt er gleich im Gespräch. Als Gymnasiast hatte er die Gelegenheit, bei den Eltern von einem Freund, die beide Nervenärzte waren, zu hospitieren, erzählt er. Die Erfahrung hat ihn so begeistert, dass er später Medizin studiert hat. Er wurde Facharzt für Neurologie und hat sich auf neurologische Schlaferkrankungen spezialisiert. Wir sprechen heute über ein Mädchen im Teenageralter, das plötzlich tagelang schläft. Zwischendurch etwas benommen mal was trinkt oder auf Toilette geht, aber dann immer gleich weiter schläft. Und nach Tagen wacht es plötzlich wieder auf und erinnert sich an nichts. Ein paar Monate später passiert das Gleiche wieder. Und dann wieder. Das Ganze dauert nun schon mehr als 2 Jahre und bisher konnte keiner den Grund finden.
Die Patientin hat sich mit ihren Eltern zusammen, wie das häufig noch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Fall ist, in meiner Ambulanz in Witten vorgestellt. Wir haben in dem Rahmen natürlich auch immer mal Vorgespräch und wir fordern sozusagen Vorbefunde ein, so dass man natürlich auch schon hier eine gewisse Orientierung zu der Fragestellung bekommt. In dem Gespräch selber hat dann ein bisschen die Patientin berichtet, aber eben auch die Eltern haben hier ergänzt, dass es bei ihr um eigentlich ein gesundes junges Mädchen handelte. Damals war sie 17 Jahre alt, aber sie beschrieb sozusagen die Beschwerden, dass sie seit etwa 2 Jahren vorher aufgetreten seien. Und bis zum 15. Lebensjahr sozusagen war sie vollkommen gesund, keine Besonderheiten in der Entwicklung oder schwere Erkrankungen oder Operationen oder Ähnliches. Und dann habe sie mit 15, wie gesagt, einen grippalen Effekt bemerkt, erkältet gewesen, Husten, Schnupfen, auch ein bisschen Fieber dabei gehabt. Und eigentlich so am 3., 4. Tag, nachdem das wieder am Abklingen war, habe sie dann plötzlich bemerkt, dass sie sehr, sehr müde werde und sei dann eingeschlafen. Sie selber kann sich kaum sozusagen an diese Episoden, an diese Zeit damals erinnern, an diese Schlafzeit. Deswegen haben dann auch die Eltern hier ergänzt und eben berichtet, dass sie dann eingeschlafen sei und habe einfach tief und fest geschlafen. Sie hätten dann gedacht, na gut, sie ist noch krank, sie muss sich noch ein bisschen erholen, haben sie natürlich schlafen gelassen. Am nächsten Tag ist sie aber morgens dann nicht aufgewacht, sondern hat weiter geschlafen. Sie haben dann irgendwann geschaut und dann war es wieder Abend und irgendwie waren schon fast 24 Stunden rum, wo sie aus Sicht der Eltern quasi nur geschlafen hatte. Das hörte dann tatsächlich nicht auf. Also sie versuchten dann auch, sie mal zu wecken. Dann kam zwar eine Reaktion, aber es war halt nur so ein Gemurmel und dass man sie doch weiter schlafen lassen sollte. Und dann haben sie mit Mühe es mal geschafft, ihr irgendwie ein Glas Wasser zu trinken zu geben und am nächsten Tag irgendwie auch, dass sie einmal auf Toilette begleitet haben. Aber nach 3 Tagen war ihnen das irgendwie dann doch alles zu komisch und haben dann den Hausarzt alarmiert. Und dieser Hausarzt ist dann auch am Abend zu ihnen gekommen, hat das Kind untersucht, hat aber nichts Besonderes feststellen können. Also sozusagen vom Blutdruck, Puls, kein Fieber gehabt, hat sie sonst auch noch abgehört und es war sozusagen ihm nichts Auffälliges. Und aufgrund der Geschichte hat er einfach gesagt, gut, die muss sich vielleicht noch mehr ausschlafen, vielleicht hat sie pfeifersches Drüsenfieber oder irgendwas anderes und lassen sie doch einfach schlafen, das wird schon wieder. Also an der Stelle war es natürlich erstmal für die Eltern ja beruhigend, dass sie sagen, gut, sie ist irgendwie jetzt nicht krank, aber natürlich haben sie nicht genau verstanden, was da irgendwie los war. Das Komische war, dann wurde sie in den folgenden Tagen, hat sie auch nicht mehr ganz so viel geschlafen, vielleicht 15 Stunden, 18 Stunden immer noch, also sehr, sehr viel, aber war dann tagsüber so ein bisschen wach, wirkte aber die ganze Zeit dabei, so die Eltern sagten, so benebelt, wirkte so sehr müde immer noch, sehr langsam, kam kaum ins Gespräch rein und hatte auch immer wieder gesagt, sie wolle dann wieder schlafen und hatte auch keinen Appetit, wollte auch nicht viel trinken und hat sich dann eigentlich immer sehr schnell auch wieder hingelegt. Und das ging einige Tage tatsächlich dann noch so weiter, dass man ungefähr nach einer Woche oder 10 Tagen dann irgendwie kam die Großmutter zu Besuch, zu der das Mädchen ein sehr gutes Verhältnis hatte und versuchte sozusagen mit ihr in Kontakt zu treten, mit ihr zu sprechen ein bisschen und sozusagen sich dann von ihr lieb zu verabschieden am Abend. Und am nächsten Morgen war sie dann überraschenderweise erstmal wieder wach und die Eltern und die Großmutter waren total glücklich, weil sie irgendwie dachte, na, jetzt ist es irgendwie vorbei und irgendwie die Oma hat ihr nochmal einen Schub gegeben sozusagen, dass sie jetzt irgendwie wach wird. Und ja, dann war sozusagen das irgendwie vorbei. Ja, und
das klingt ja, wenn ich da kurz einhaken darf, so nach so einer fast wundersamen Geschichte, ne? Wenn Sie das nochmal so en Detail erzählen, dass sozusagen dieser lange Schlaf, und wir wissen das ja nun selber, dass man, wenn man wenig geschlafen hat, dass man so Nachholbedarf hat, dass wenn man krank war oder einen Infekt hatte, dass man viel schläft und im Bett liegt. Aber das, was Sie berichtet haben über mehrere Tage und ja, mal zur Toilette gehen und ja, mal ein Glas Wasser trinken, aber sonst so ein bisschen benebelt sein, immerhin ansprechbar, das war ja auch gut für die Eltern und vielleicht auch ein bisschen beruhigend, ist schon so ein bisschen wundersam, ne? Kriegt man gar nicht so richtig zu fassen, was das jetzt ist.
Ja, das war tatsächlich natürlich für die Eltern und ehrlich gesagt auch für den Hausarzt, glaube ich, ein bisschen überraschend oder auch ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Und wie Sie sagen, also es ist natürlich so, dass wenn man mal Schlafbedarf hat, dass man auch mal ein paar Tage länger schläft oder auch wenn man krank ist. Aber das war natürlich schon, sag ich mal, extrem. Ja, und in diesem Ausmaß war das sehr ungewöhnlich. Und dann sozusagen noch die Geschichte mit der Oma war dann irgendwie nochmal eine kleine Überraschung sozusagen dabei, dass die Eltern das zunächst irgendwie in einem Zusammenhang gestellt haben, dass da irgendwie sozusagen es nötig wäre, dass die Oma da nochmal einen Impuls gibt.
Ja, hat sich ja auch so dargestellt. Wie ging das Ganze denn weiter? Das war nicht die einzige Schlafepisode.
Ja, also nachdem die Eltern und das Mädchen natürlich erstmal sehr froh waren und tatsächlich gedacht haben, na gut, das war jetzt irgendwie im Zusammenhang mit dem Infekt und irgendwie was besonders Langes, aber Komisches, war man natürlich erstmal froh, dass sie aus dieser Episode relativ schnell wieder raus war. Man muss im Nachhinein sagen, hat es an dem Tag, wo sie wieder erwacht ist, hat sie sich schon dann wohl noch etwas benebelt gefühlt, war etwas langsamer, aber war dann spätestens am übernächsten Tag auch wieder ganz normal und konnte sich sozusagen auch nicht dran erinnern, was da jetzt eigentlich passiert ist. Sie hat danach erstmal tatsächlich wieder einige Tage schlechter geschlafen, hat wenig geschlafen und danach hat sich's aber wieder ganz normal alles eingespielt, was den Schlaf-Wach-Rhythmus anging, was eben auch so die Befindlichkeit tagsüber anging, aber eben auch sozusagen, dass man wieder in Anführungsstrichen klar im Kopf war. Nach etwa 4 Wochen war es dann so, dass sie sich auch dann mal wieder getraut hat, auf eine Party zu gehen und war dann auch lange und spät erst wieder zu Hause, hat dann dem Abend auch ein bisschen Alkohol getrunken, ist dann aber ganz normal ins Bett gegangen und hat danach tatsächlich wieder an diese Episode keine Erinnerung dann gehabt oder kaum eine Erinnerung. Die Eltern berichteten dann, dass sie halt sie gehört hätten, dass sie dann spät nach Hause gekommen wäre, ins Bett gegangen sei und am nächsten Morgen wäre sie aber wieder nicht wach geworden. Und die Eltern hätten dann wieder versucht, mit ihr in Kontakt zu treten, hätten dann aber gemerkt, dass sie wieder tief und fest schläft, lange schläft, das auch wieder sozusagen über mehrere Tage ging und am dritten Tag, nachdem man wohl einmal versucht hatte, den Hausarzt zu erreichen, aber der irgendwie nicht verfügbar war, haben sie sich dann entschieden, in die Klinik zu gehen. Einfach weil sie sich wirklich Sorge gemacht haben, was mit dem Kind ist, und haben sie dann eingepackt und sind in die Klinik gefahren. In der Klinik hat man sie dann sehr umfangreich untersucht, also hat im Blut untersucht, hat ein Bild vom Kopf gemacht, hat EEG gemacht, hat auch eine Nervenwasseruntersuchung gemacht. Also ist wirklich sehr umfangreich untersucht worden. Man konnte dann aber tatsächlich gar nichts feststellen. Keine auffälligen Befunde. Nur eben, dass sie kaum ansprechbar war, also beziehungsweise kaum reagiert hat auf Ansprache, war dann so dämmerig, müde, einsilbig, hat eben kaum da was gesprochen, kaum Appetit gehabt, auch wieder wenig getrunken. Und im Grunde ist sie dann mit unklarem Befund entlassen worden. Man hatte sie auch dann noch kinderpsychiatrisch vorgestellt. Das ist sozusagen da, aber da auf wenig Kontakt sozusagen beziehungsweise wenig Austausch getroffen war, war da auch die Aussage nur sehr, sehr eingeschränkt. Aber im Nachhinein hatte man schon irgendwie vermutet, dass es vielleicht doch auch eine psychische Störung sein könnte, irgendwie so eine Verweigerung oder irgendetwas Ähnliches. Aber tatsächlich war man sich da auch gänzlich unklar. Nach 10 Tagen war auch hier der Spuk wieder vorbei. Also sie ist dann relativ plötzlich wieder wach geworden oder klar geworden, hatte auch in dem Fall wieder kaum Erinnerungen an das, was da passiert war. Sie sagt selber, ich kann mich nicht erinnern oder das wirkte so für mich wie Träume quasi, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ja, und dann war diese Episode eben vorbei. Und zwei Monate später etwa kam wieder so eine Episode, die wieder etwa 10 Tage dauerte. Und in den folgenden Monaten traten immer wieder solche Episoden auf.
Ich stelle mir das für die Eltern auch sehr erschreckend vor. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ja beunruhigend. Die Tochter war ansprechbar, aber so ein bisschen benommen, konnte auf Toilette gehen, trank mal ein Glas Wasser. Das ist ja irgendwie beruhigend, aber andererseits so würde ich mich jetzt als Elternteil fragen, bleibt das so? Wird das irgendwie schlimmer? Wird das tiefer? Ich sag jetzt mal jetzt nicht in Richtung Koma, aber ja, weil man sich ja nicht sicher sein kann, in welchem Zustand ist dieses Kind und ja, wacht es dann nach so und so vielen Tagen wieder auf? Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr beunruhigend für Eltern vor.
Ja, das stimmt. Also es war auch sehr beunruhigend. Ich meine, die ersten Male war natürlich dann auch sofort der Arztkontakt beziehungsweise Klinikkontakt dann da, weil man natürlich Sorge hatte, was ist da mit ihr los? Ist sie da irgendwie, rutscht sie da in ein Koma oder irgendetwas Ähnliches? Das war sicherlich so. Und das Auftreten dann von diesen folgenden Episoden ist natürlich auch schwierig gewesen, weil man nie wusste, naja, wann kommt jetzt wieder so eine Episode? Kommt überhaupt nochmal so eine Episode? Und was steckt dahinter? Und dann war man natürlich auf der einen Seite verunsichert im Sinne von, naja, aber man findet ja keinen Grund dafür. Man hat irgendwie auch keine Diagnose. Und auf der anderen Seite denkt man, naja, vielleicht ist es doch irgendwie was Psychisches. Aber sozusagen, es war irgendwie nicht erkennbar, dass sie irgendwie psychisch krank sei oder da irgendwie eine Störung gehabt hätte. Also ja, das war eine sehr große Verunsicherung tatsächlich für die Eltern, Unsicherheit, Angst und das halt über dann am Ende, bis sie zu mir kamen, 2 Jahre.
Ja, das ist ja eine lange Zeitspanne und so wie Sie sagten, wenn das alle paar Monate wieder auftrat und man wusste nicht, kommt es wieder, wann tritt das ein? Da ist ja die ganze Familie dann wahrscheinlich in so einer Hab-Acht-Stellung gewesen.
Ja, man war natürlich immer extrem aufmerksam und schaute auch, wenn man irgendwie morgens ins Zimmer kam, naja, kriege ich sie jetzt wach oder schläft sie weiter? Und das ist natürlich eine wahnsinnige Anspannung und Sorge. Und dann, weil das eben einmal auch nach so einer Feier passiert ist, sagten die Eltern, naja, dann wussten wir gar nicht, ob wir sie überhaupt noch zu feiern lassen sollten, wenn das irgendwie der Auslöser für sowas war. Und also ja, das war natürlich schon eine sehr große Verunsicherung und schwierige Zeit. Und tatsächlich vielleicht auch noch ergänzend, auch in der Schule war es natürlich schwierig. Ich meine, sie fehlte dann immer mal wieder eine Woche oder 10 Tage, teilweise mit Prüfungen. Und gut, am Anfang fiel das jetzt nicht so groß auf, aber dann waren natürlich schon die Fehlzeiten groß. Und die Gespräche dann irgendwie auch mit der Schule waren schwierig, wenn man natürlich sagte, ja, wir wissen nicht, was sie hat und warum sie eigentlich fehlt. Und sie schläft dann nur zu Hause. Das ist, sag ich mal, auch auf wenig Verständnis getroffen und hat natürlich die Situation noch weiter verkompliziert dann.
Wie kam es denn, dass die Eltern dann letztlich bei Ihnen in der Ambulanz oder in der Sprechstunde saßen?
Ja, die Eltern haben, wie viele Menschen das ja heute auch berechtigterweise machen, gegoogelt, haben sich dann sozusagen, wenn man dort eingibt, irgendwie lange Schlafzeiten und sind dann irgendwie mal auf den Begriff der Hypersomnie und des langen Schlafens gekommen und haben sich dann auch im Austausch mit Nachbarn, die, glaube ich, im Gesundheitsbereich tätig waren, nochmal auch da besprochen und haben dann sozusagen weiter gegoogelt und sind dann bei so Begriffen wie Hypersomnie und langes Schlafen und Abklärung Schlafkrankheit und sowas sind sie dann auf mich getroffen und haben dann eben den Hausarzt um Überweisung zu uns gebeten, was er auch dann sofort gemacht hat.
Nur zur Erklärung, können Sie den Begriff Hypersomnie einmal auseinandernehmen, weil das ja doch ein sehr sperriges Wort ist?
Ja, Hypersomnie, wenn man es tatsächlich mal aufteilt, dann Hyper ist also viel oder großer Bedarf in dem Zusammenhang. Somnie ist eben Schlafen oder Schlafbedürfnis. Also viel Schlafen, ein erhöhtes Schlafbedürfnis und lange Schlafzeiten würden wir als Hypersomnie im Fachbegriff bezeichnen. Und eben in meiner Arbeit beschäftige ich mich viel mit Hypersomnien und eben Erkrankungen, die mit diesen Symptomen zu tun haben.
Nun saß die Familie vor Ihnen. Sie haben die Geschichte erfahren. Sie haben die Details erfahren, auch die Beunruhigung der Eltern miterlebt. Was hatten Sie im Hinterkopf, was das sein könnte? Oder gleich im Kopf, was das sein könnte?
Ja, also die Beschreibung war tatsächlich schon sehr typisch beziehungsweise sehr darauf hinweisend, dass es eine bestimmte Erkrankung eben sein könnte. Und also wir haben im Bereich der Hypersomnien auch eben Erkrankungen, die nennt man periodische Hypersomnien, also periodisch auftreten, also wiederholt in bestimmten Episoden auftretende Störungen, wo halt dann es mit einem erhöhten Schlafbedürfnis und langen Schlafzeiten kommt. Und bei diesen Erkrankungen handelt sich um eine bestimmte, die nennt man im Fachbegriff Kleine-Levin-Syndrom. Das sind die Beschreiber, sozusagen die Erstbeschreiber dieser Erkrankung. Und die Beschreibung der Patientin bzw. deren Eltern war tatsächlich sehr typisch für diese Art von Erkrankung.
Gibt es denn auch eine, sage ich mal, einfachere Übersetzung, wenn man das nicht als Syndrom nennt, sondern was würde man so im Deutschen umgangssprachlich dazu sagen, zu dieser Krankheit?
Ja, ich meine, es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber am häufigsten hört man tatsächlich so etwas wie Dornröschen-Syndrom oder Dornröschen-Erkrankung, weil es eben sozusagen zu diesem abrupten Einschlafen und Schlafen kommt und dann es zu einem relativ abrupten sozusagen auch wieder Erwachen kommt. In dem Fall wurde die Patientin zwar von der Großmutter einmal auf die Stirn geküsst, aber im Normalfall ist sozusagen jetzt nicht ein Kuss dafür verantwortlich, dass man wieder aufwacht. Aber in dem Zusammenhang wird halt diese Erkrankung häufig so genannt.
Was weiß man denn über die Erkrankung? Wie entsteht die? Was sind Auslöser?
Ja, also das kleine Levin-Syndrom, wenn wir bei dem Begriff vielleicht bleiben, ist tatsächlich eine Erkrankung, die vielleicht 100 Menschen in Deutschland betrifft. Also es ist eine extrem seltene Erkrankung, extrem seltene neurologische Erkrankung beziehungsweise Erkrankung, die aus dem Spektrum eben dieser Schlaf- und Wacherkrankungen kommt. Wir haben, auch weil sie so selten ist, tatsächlich noch wenig Wissen und wenig verstanden, wie es wirklich zu diesem Krankheitsbild kommt. Es gibt ein paar Ideen, natürlich viele Studien, aber viele dieser Studien werden dann an 4 oder 8 oder 10 Betroffenen durchgeführt. Das ist natürlich keine große Zahl und oftmals eben auch nur bedingt dann hilfreich, daraus irgendwie etwas abzuleiten. Aber das, was man heute so denkt, ist, dass es vielleicht genetische Faktoren gibt. Das gibt so einen Fall, wo von einer Familie, wo tatsächlich mehrere Menschen an dieser Erkrankung leiden, wo man auch ein bestimmtes Gen nachweisen konnte. Das konnte man aber bei den ganzen anderen Betroffenen dann nicht zeigen. Es gibt weitere Untersuchungen, da hat man mit Bildern vom Gehirn, also funktionelles MRT, also wo man sozusagen die Aktivität vom Gehirn messen kann, mit während eines MRTs durchgeführt. Da gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Das, was vielleicht so ein bisschen im Raum steht und am ehesten noch sein könnte, ist, dass es in dieser Episode, wenn so eine Episode auftritt, dass da bestimmte Bereiche im Gehirn, die nennt man den posterioren parietalen Kortex und den Hippocampus, also es sind halt bestimmte Regionen im Gehirn, die mit, sagen wir mal, einerseits mit Gedächtniskonsolidierung zu tun haben, also dass man sich eben auch etwas an etwas erinnern kann, oder die mit Bewusstsein auch zu tun haben, räumlichem Bewusstsein, Orientierung zu tun haben. Und das, sagen wir mal, könnte ganz schön auch passen, weil wir ja auch, wenn diese Episoden auftreten, eben sehen, dass Gedächtnisbildung anscheinend schlecht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, wie sie normalerweise funktionieren sollte, dass das Bewusstsein hier, sag ich mal, auch eingeschränkt ist, zumindest teilweise. Also von daher sind diese Befunde interessant und könnten gut zu den Symptomen passen. Und wir haben noch Befunde, die zeigen, dass wenn man im Nervenwasser einen bestimmten Botenstoff untersucht, der heißt Orexin, dann findet man, dass der in diesen Episoden auch niedriger ist, als wenn man dann außerhalb, also im Normalzustand sozusagen, die Patienten damit untersucht. Und Orexin ist eben ein Botenstoff, der ganz wichtig ist für die Schlaf- und Wachregulation. Das heißt, wenn wir wenn viel Orexin da ist, dann sind wir wach, dann sozusagen koordiniert das Orexin die anderen wachmachenden Botenstoffe, dass die sozusagen harmonisch und gleichzeitig alle spielen und wir über einen längeren Zustand wach sind. Und wenn der fehlt, dann sind wir eben sehr, sehr schläfrig oder schlafen. Und man sieht eben hier, dass es da Unterschiede gibt in diesen Episoden und außerhalb dieser Episoden. Aber es ist leider noch wirklich gänzlich unklar, ob das jetzt eine Folge von was anderem ist, ob das der primäre Ursprung ist. Das ist leider noch sehr unklar.
Was kann man denn sagen, was typisch ist? Also in welchem Alter beginnt das meist? Wie verläuft die Erkrankung? Geht dem ersten Mal irgendwas voraus? Also dass man so ein paar Ankerpunkte doch setzen kann, naja, das und das ist typisch.
Ja, es gibt doch auch über die Jahre, dass man dann tatsächlich auch im Rahmen von europäischen Gemeinschaftsstudien und Ähnlichem hat man dann doch auch einige Hunderte von Betroffenen auch systematisch erfasst und zumindest diese Fragen, glaube ich, ganz gut beantworten zu können. Tatsächlich ist es sehr typisch, dass es um die Pubertät herum auftritt. Natürlich kommt daher auch vielleicht dann so eine Spekulation, dass das vielleicht auch hormonelle Einflüsse haben kann oder eben Autoimmune, weil ja viele Autoimmunerkrankungen auch um die Pubertät herum auftreten. Wenn sozusagen das Auftreten dieser Episoden kann spontan, also sozusagen ohne irgendeinen erkennbaren Auslöser stattfinden oder eben ist in manchen Fällen mit Infekten assoziiert, also tatsächlich wie auch in diesem Fall beschrieben, dass meistens irgendein grippaler Infekt, kann aber auch Magen-Darm oder was anderes sein, besteht und sozusagen in der Erholungsphase dann sozusagen diese Episode eintritt. Wir haben auch noch gewisse Häufigkeiten, was vorherigen Schlafmangel angeht, was Alkoholkonsum angeht. Manchmal auch, dass es vorher irgendwie zu einem leichten oder schweren Schädel-Hirn-Trauma gekommen ist. Aber das sind alles sozusagen mögliche Auslöser oder Auslöser, die damit schon mal verbunden waren, aber nicht zwingende Auslöser. Auch bei den einzelnen Betroffenen ist es, sag ich mal, selten so, dass man verlässlich die gleichen Auslöser hat. Also es gibt schon mal Einzelne, die sagen, häufig, wenn ich irgendwie mehr getrunken habe, dann passiert das. Aber das ist eher die Ausnahme. Also es kann wirklich variabel sein und dann trinkt mal immer mal wieder auf einer Feier irgendwas und es passiert nichts und dann trinkt man was und es kommt wieder zu einer Episode. Also es ist nicht fest vorgegeben dann.
Was weiß man denn über die Verläufe und auch wie die Betroffenen ihren Alltag gestalten?
Ja, also der Alltag, vielleicht muss man auch noch mal, sag ich mal, die verschiedenen Aspekte von diesen Episoden selber noch mal etwas genauer beschreiben. Also das Hauptsymptom ist sicherlich dieses lange Schlafen und dieses tiefe, feste Schlafen und Schlafbedürfnis, was vorliegt. Im Weiteren sind aber eben auch noch, sagen wir mal, im weitesten Sinne Verhaltensauffälligkeiten eben da, dass die Betroffenen reduziert sind, also weniger Kontakt stehen, auch bei Kindern jetzt, dass sie kaum am Handy sind oder Ähnlichem, da den Austausch nicht suchen. Manchmal auch wirken, das sagen mir häufig Eltern, dass sie wieder wie kleine Kinder wirken, also wirklich sich dann irgendwie Comics angucken oder irgendwie einfache Sachen sozusagen, ohne komplexere Tätigkeiten nachzuvollziehen. Auch findet man Störungen im Essverhalten oder im Trinkverhalten, was in beide Extreme gehen kann tatsächlich. Also dass in diesen Episoden entweder gar kein Appetit besteht oder ganz wenig getrunken wird oder auch gegenteilig, dass wahnsinnig große Mengen und gegessen werden und dort auch manche Angehörige dann sagen, man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie merkt, dass sie irgendwie einen Appetit, dass der dann irgendwann gesättigt ist, sondern sozusagen isst einfach unkontrolliert weiter. Und weitere Aspekte, die auch manchmal auftreten, sind tatsächlich so etwas, wie man Hypersexualität nennt. Also das heißt, dass dann irgendwie da gesucht wird nach sexuellen Kontakten oder Aktivitäten. Auch so etwas kann in solchen Episoden auftreten und ist dann vielleicht neben Essverhalten auch nochmal für die Betroffenen und für die Angehörigen, wenn sowas im Krankenhaus oder so ist, natürlich irgendwie nochmal irgendwie unangenehmer. Also es gibt hier eine Reihe von Symptomen, die hier auftreten können, nicht alle zusammen auftreten müssen. Das, was auftreten muss oder was eigentlich immer auftritt, ist eben dieses wahnsinnig lange Schlafen. Und diese Episoden treten halt unregelmäßig, aber sozusagen mit einer gewissen Häufigkeit dann im Verlauf auf. Das gibt Menschen, die haben zwei Episoden im Jahr. Es gibt aber auch welche, die haben alle vier Wochen welche. Und das kann aber auch von Jahr zu Jahr sozusagen variabel sein. Und die gute Nachricht hier bei dieser Erkrankung ist, die man, auch wenn man ganz wenig sonst über die Erkrankung ja weiß oder verstanden hat, ist, dass man schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, nach 10, 15, 20 Jahren ist der Spuk vorbei. Dann hört tatsächlich diese Erkrankung bei den allermeisten Fällen wieder auf. Also ebbt manchmal so etwas ab und hört dann aber komplett auf. Und die Betroffenen ja haben sozusagen auch keine Dinge, die irgendwie übrig bleiben oder ähnliches. Und ohne irgendeine Behandlung auch.
Das ist ja eine gute Nachricht, die Sie dann da überbringen können, dass es dann irgendwann ganz weggeht oder weg ist. Ich stelle mir das jetzt für einen 15-jährigen Teenager vor, die Vorstellung, in 10 oder 15 Jahren erst sozusagen davon erlöst zu werden oder ganz geheilt zu sein, ist natürlich eine unendlich lange Zeitspanne. Aber es ist zumindest eine positive Nachricht, dass es dann irgendwann weg ist, ne?
Ja, ich glaube schon. Also Sie haben natürlich recht, dass das nur bedingt, sag ich mal, jetzt die Leute zufrieden macht. Und wenn man eben natürlich auch erklären muss, dass das eine seltene Erkrankung ist, dass man immer noch wenig, ehrlich gesagt, darüber weiß und auch, dass die Behandlungsmöglichkeiten sehr experimentell, sehr individuell sind. Und aber trotzdem ist natürlich die Aussage, dass jemand, wo wir sonst über chronische Erkrankungen ja häufig sprechen müssen oder Diagnosen stellen müssen, an dieser Stelle wirklich sagen kann, nee, das hat ein Ende. Und also ja, es ist sozusagen natürlich eingeschränkt positiv. Ja.
Wie ging es denn in diesem ganz speziellen Fall weiter? Wie haben Sie das Mädchen therapiert und wie erging es ihr damit?
Also die wesentliche Erleichterung war tatsächlich einmal zu sagen, dass man die Symptome nachvollziehen kann und wenn man im Gespräch dann auch bestimmte Fragen stellt und dann merkt man natürlich schon, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Also dass dann sozusagen jemand weiß, wovon sie redet und wovon wir sozusagen da uns unterhalten darüber, dann war das eine Erleichterung. Und wenn man dann erklärt hat, dass diese Diagnose eben besteht und was das bedeutet, dann war das, glaube ich, erstmal die allergrößte, wie Sie schon fast sagen, Therapie, weil jetzt das Ganze einen Namen hatte, nicht mehr die Frage im Raum stand, ob das jetzt eine psychische Erkrankung war oder anderes. Also das war, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Die Behandlung sonst, also wir haben hier aufgeklärt über Therapiemöglichkeiten. Also man versucht heute manchmal mit bestimmten Medikamenten. Häufig sind das Medikamente, die man auch sonst zur Behandlung von Epilepsie-Erkrankungen einsetzt, hier zu nutzen. Man nutzt auch noch, sagen wir mal, ein bisschen historisch das Lithium. Das ist ein Medikament, was man sonst auch bei bestimmten psychischen Erkrankungen einsetzt. Das ist tatsächlich aber so, dass man hier darauf hinweisen muss, dass die Studienlage also sehr gering ist. Das heißt, wir wissen jetzt, wenn da 5 Leute das eine oder das andere Medikament nehmen und 2 sprechen positiv drauf an, dann ist das, sagen wir mal, entspricht das nicht den wissenschaftlichen Maßstäben oder den wir natürlich gerne hätten für die Empfehlung für eine Behandlung. In dem Fall war es jetzt aber so, wir haben tatsächlich das besprochen, haben auch aus meiner Sicht ein sagen wir, grundsätzlich eher gut verträgliches Antiepileptikum eingesetzt und was dann auch vertragen wurde und was zumindest über jetzt einen gewissen Zeitraum vielleicht die Häufigkeit dieser Episoden etwas vermindert hat. Ich habe ja erwähnt, dass die Zeitspanne hier, also auch uns wirklich, also dass es Zeit braucht, um vielleicht auch da Effekte beurteilen zu können, weil natürlich die Häufigkeit dieser Episoden sehr variabel ist und auch spontan variabel ist. Und das heißt, da abzugrenzen, hat jetzt dieses Medikament dazu geführt oder weil das einfach zufällig ist, schwierig. Zumindest hatten wir jetzt den Eindruck, dass es seltener geworden war durch diese Behandlung, die sie gut verträgt, und möchte das auch erstmal so fortführen.
Und ich glaube, der große, große Schritt oder der große erste Schritt, wie Sie es nannten, dieses "Ich werde ernst genommen, da gibt es jemanden, der weiß, was ich habe, das ist ein Krankheitsbild. Es geht nicht darum, dass es irgendwas Psychisches ist oder dass irgendein Teenager keine Lust hat, zur Schule zu gehen." Da muss ja der Familie auch ein großer Stein vom Herzen gefallen sein, als sie da bei Ihnen saßen und das erfuhren oder erfahren haben.
Genau, wie Sie sagen, es war wirklich eine sehr große Erleichterung, wirklich auch, kann man sagen, Dankbarkeit, die dann sehr stark da mir entgegengeschlagen ist dafür, dass man jetzt einfach wusste, um was es sich handelt. Und also es war, ist auch für mich immer wieder in diesen Situationen natürlich gut, wenn ich sehe, dass ich den Menschen hier helfen kann, und weiß natürlich auch, ich meine, tatsächlich kommt dann auch oft Kritik, wo dann gesagt wird, naja, aber wieso wussten die, haben die das vorher nicht rausbekommen, und die war doch schon bei so vielen Ärzten auch, und ich meine, es ist halt ein extrem seltenes Krankheitsbild, und es ist auch für Fachärzte schwierig, sozusagen natürlich jede seltene Erkrankung zu kennen oder richtig einzuschätzen. Und wenn man sozusagen dann wie bei dieser Erkrankung eben keinen irgendwie Blutwert hat, der das irgendwie beweisen kann oder irgendwie einen anderen Test, sondern die Diagnose ja eigentlich nur dadurch gestellt wird, dass man sich die Geschichte genau anhört, dass man einen Verlauf hat, dass man die Symptome versteht und erkennt und dass man dann ganz, ganz viel anderes quasi ausschließt. Das macht es halt natürlich auch schwierig, da dann vielleicht auf solche seltenen Erkrankungen tatsächlich zu kommen.
Dieser Fall ist ja schon im Stern erschienen, in dem Sternheft gedruckt. Da haben Sie den Fall schon vorgestellt. Das ist jetzt schon einige Wochen her. Haben Sie denn darauf Reaktionen bekommen? Haben sich Leute bei Ihnen gemeldet daraufhin?
Ja, das ist tatsächlich, hat mich positiv überrascht. Also ich habe inzwischen schon wurde von zwei Personen kontaktiert, die mir tatsächlich auch sehr detailliert dann beschrieben haben, also es ging jedes Mal Kontakt von den Eltern aus, also es ging auch hier um Jugendliche jeweils. Hier war es tatsächlich so, dann auch mit einer präzisen Beschreibung im Grunde der Symptomatik, Geschichten, die sich eigentlich relativ tatsächlich der Geschichte, die im Stern erschienen ist, ähneln, und die mir geschrieben haben, wir haben das gelesen und wir haben gedacht, das ist es doch, also das hat unser Kind. Und ja, tatsächlich war das für mich auch überraschend, dass so kurzer Zeit jetzt und bei dieser seltenen Erkrankung, wie gesagt, vielleicht 100 Menschen in Deutschland, jetzt zwei, ich will nicht sagen, dadurch diagnostiziert wurden, aber zumindest darauf aufmerksam wurden, mich kontaktiert haben und aus meiner Einschätzung, dass sehr, sehr wahrscheinlich auch ist, dass diese Erkrankung tatsächlich in beiden Fällen auch vorliegt. Und es ist schön zu sehen, dass man auch durch diese Veröffentlichung dann dazu beitragen kann, hier Menschen zu helfen, schneller und besser an eine Diagnose zu kommen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.